Lasst uns zunächst für einige Momente den Raum geben, ganz da zu sein, wo wir gerade sind. Jetzt bin ich hier, wo auch immer ich jetzt im Moment bin. Ich bin ganz da, ganz bewusst, ganz präsent. Es ist sicherlich hilfreich dazu, die Wirbelsäule ein wenig zu strecken, sodass wir den Körper mehr wahrnehmen. Und durch diese Körperwahrnehmung erreichen wir auch, dass der Geist jetzt gesammelt ist, wir ihn aus der Verwirrung und Unruhe herausholen und ihn sozusagen im Körper ankern. Jetzt sind Körper und Geist vereint. Wach, offen, präsent. Und diesen offenen, wachen und präsenten Geist lenken wir jetzt gleich auf die drei Töne der Glocke. So, willkommen. Ja, dieses Jahr hat uns alle sehr aufgefordert, Dinge neu zu machen, zu neuen Techniken zu greifen. Und für mich ist das eine ganz besondere neue Situation, auch eine gewisse Herausforderung. Hier in dem Meditationsraum sitzt eine kleine Gruppe. Und ich weiß, dass wir mit einer großen Gruppe gleichzeitig verbunden sind. Und so lade ich uns alle, vor allen Dingen diejenigen, die mich jetzt sozusagen über die Technik sehen, ein, so ein Empfinden oder ein Erleben zu haben, dass wir alle jetzt zusammen hier sind, ganz egal, wo wir sind. Wir haben das Erleben, dass wir eine Gruppe sind, eine Gruppe von Menschen, die etwas Gemeinsames haben, nämlich das Dharma, die Liebe zum Dharma und die Praxis des Dharma. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt ganz besonders meine italienischen Freunde begrüßen, die über die Zoom-Plattform, Webinar mit uns verbunden sind und simultan die Übersetzung hören. Und deswegen werde ich mich bemühen, langsam und deutlich zu sprechen, weil es eben ungewohnt für meinen italienischen Übersetzer jetzt von Deutsch auf Italienisch geht. Gut, es ist ein ganz besonderes und wichtiges Erleben, zu wissen, dass ganz egal, wo ich bin, ich nicht alleine bin. Ich bin immer mit Menschen verbunden, die wie ich mit dem Dharma verbunden sind. Und ganz egal, was ich im Sinne des Dharmas mache, wenn ich zum Beispiel bewusst esse und ganz beim Essen bin, dann weiß ich, dass jetzt irgendwo auf der Welt jemand mit mir zusammen das Gleiche tut. Das ist ein ganz wichtiges Erleben. Und es ist ein neues Erleben, dass wir uns sozusagen vom Geist her und vom Herzen her miteinander verbinden. Das soll nicht heißen, dass es die In-Person-Situation nicht, dass sie nicht wichtig bleibt. Aber wir können unseren Geist weiten und uns verbunden fühlen. Das ist wichtig. Ich habe uns angesprochen als Freundinnen und Freunde im Dharma und auch Freundinnen und Freunde des Dharma. Und ganz egal, was wir für Vorstellungen oder Definitionen gelesen haben, was das Dharma nun sei, ich möchte das als ein ganz einfaches Erleben beschreiben, dass ich verbunden bin mit dem großen geistigen Gebäude, das grundsätzlich vom Buddha aufgebaut wurde, das über Jahrtausende von vielen Praktizierenden weiter verfeinert wurde und das für uns in unserer Praxis zunächst ganz einfach ist. Es gibt sicherlich, und das ist für uns wichtig, dass das Dharma uns dazu anregt, ganz präsent zu sein, ganz wach zu sein, ganz da zu sein. Ganz egal, was ich tue es mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Wesen, mit aller Bewusstheit und Wachheit. Mein Handeln ist so geleitet vom Dharma. Ich bin mir bewusst, was ich tue und wo ich bin und in welchem Geist ich im Moment bin. Bin ich im Geist der Angst, der Not, des Überlebensmodus, des Konditionierten oder bin ich dort wenigstens zeitweise herausgetreten, kann da sein, kann feststellen, was jetzt passiert? Und in diesem Zurücktreten handle ich dann auch anders. Unser Handeln ist ganz sicherlich geführt von Verstehen und von Mitgefühl im weitesten Sinne. Das ist ungefähr das, was ich für mich erlebe, wenn ich im Dharma bin und das, was ich bei anderen Menschen sehe, wenn sie mit dem Dharma verbunden sind. Und als erstes möchte ich euch alle anregen, euch die Zeit zu nehmen, vielleicht heute oder auch die nächsten Tage, so ein bisschen hinzuhören oder sich daran zu erinnern, war ich im zurückliegenden Jahr, wie oft oder überhaupt mit dem Dharma verbunden? Kann ich das für mich nachempfinden, wenn ich mit dem Dharma verbunden war, wenn ich wach war, präsent, verständnisvoll und liebevoll, wie sich das angefühlt hat, wie ich das erlebt habe. Und auch wenn ich davon abgewichen bin, wenn ich sozusagen abgerutscht bin, aufgrund von Situationen in meinem konditionierten Geist. Wie hat sich das angefühlt? Und ich möchte wirklich darauf hinweisen, es geht nicht darum, sich zu beurteilen oder zu verurteilen, sondern ganz einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, ah ja, ja, so fühlt es sich an, wenn ich wach bin, bewusst, liebevoll. Und so fühlt es sich an, wenn ich das nicht bin. Dieses Erleben ist der Impuls, der uns auf unserem Weg weiterleitet. Und das kann auch das Neue sein, weil ich es von diesem Impuls heraus demnächst mehr mache, öfters mache, weil ich es liebe, so zu sein. Traditionell ist heute der letzte Tag des Jahres. Im Englischen sagt man New Year's Eve. Und der Eve heißt Vorabend. Und im Italienischen sagt man Ultimo Anno. Das ist das letzte im Jahr. Für uns, so wie ich uns das, wie ich uns anrege, heißt das, ich bleibe mal stehen, werde still und spüre ein bisschen zurück, ohne Wertung, ohne mich zu verurteilen oder andere zu verurteilen. Der Spruch, den ich immer wieder liebe, heißt, blicke nie zurück im Zorn, nie. Und der Buddha hat gesagt, die Vergangenheit ist nicht mehr. Und die Zukunft noch nicht gekommen. Und so ist diese Situation nicht nur eine, die jetzt heute da ist. Ich möchte uns alle einladen, es immer wieder zu tun. Eine alte Praxis oder frühe Praxis von mir war und ist sehr oft auch noch, vor dem Schlafengehen den Tag nochmal abrollen zu lassen. Sozusagen vor- und rückwärts Scan zu machen und einfach nur schauen. Nicht bewerten, nicht anders haben wollen, nicht bedauern, sich nicht vornehmen, das nächste mache ich das anders. Den einzigen Impuls, den ich für mich wichtig empfinde, ist das Erleben, wenn ich in einem größeren, nicht konditionierten Geist bin. Und das Erleben, wenn ich da drin bin, das ist der Impuls. Wenn wir also für uns zurückblicken und das Dharma auch beschreiben vielleicht, so wie ich uns es einlade, dann tue ich dies, dann mache ich jenes, dann bin ich achtsam, dann bin ich am Tisch. Dann gehe ich langsam und ähnliches mehr, sind es im Wesentlichen Verhaltensweisen. Es ist eben auch manchmal durchaus eine andere Denkweise, ein anderes Verhältnis zu anderen Menschen. Und das alles lernen wir. Wir haben so den Eindruck, dass wir eigentlich immer nur lernen müssen, grundsätzlich mal erst. So haben wir ja angefangen. So haben wir als Kinder lernen müssen, dass wir eine Sprache können, damit die anderen uns verstehen und wir sie. Wir haben lernen müssen, wie man am Tisch sitzt, wenn man isst in Deutschland und in Indien auf dem Boden und mit den Händen isst und in China und Japan mit den Chopsticks. Wir haben eigentlich alles irgendwie lernen müssen. und übertragen das jetzt auch auf das Dharma. Und damit stecken wir also nach meinem Empfinden in einer bestimmten Art und Weise fest. Wir haben so etwas, im Amerikanischen oder Englischen sagt man so schön, einen Lifestyle. Man erkennt sozusagen Dharma-Übende und Dharma-Praktizierende daran, wie sie sich verhalten, wie sie immer ein bisschen mehr lächeln als notwendig, wie sie immer versuchen, freundlich zu sein und Ähnliches mehr. Das ist ein Lifestyle. Und sehr oft ist es auch nur das. Und der andere Ausdruck heißt Mindstyle. Eine bestimmte Art und Weise zu denken. Aber auch das ist sehr oft angelernt. Wir versuchen das auszuführen, versuchen das zu üben. Und was dann kommt, ist eben das alles, was mit dem Lernen verbunden ist. Ah, jetzt kann ich es. Der Erfolg. Auch ein gewisser Stolz. Und das alles gehört zu unserem normalen Bewusstsein, zu unserem konditionierten Bewusstsein. Vieles, was mit der Spiritualität heute verbunden wird, ist ganz normales, konditioniertes Bewusstsein. Jetzt kann ich schneller denken, ich bin wacher, ich bin bewusster. Stell dir mal vor, ich bin auch liebevoller. Und das sind alles Dinge, die zu dem Geist gehören, der zum Beispiel der Sicherheit. Wir hören dann, ja, wenn wir achtsam sind, machen wir weniger Fehler. Das ist normales menschliches Verhalten. Das hat nach meinem Empfinden mit dem Dharma nichts zu tun. Und trotzdem ist alles das, was ich eben angesprochen habe, gut und wichtig. Das ist klar. Aber wenn wir genau hinhören, stecken wir auf einer bestimmten konditionierten sozialen, geistigen Position fest. Mir macht das auch bei mir sehr oft, ich will nicht sagen Sorgen, aber auch Gedanken, dass ich da immer ein bisschen besser werde drin. Und dabei möglicherweise eigentlich vergesse, warum ich das tue. Nicht sozial und nicht vom Können und vom Erfolg, sondern eigentlich wollen wir was anderes. Wir haben es ein bisschen vergessen. Und in diesen Tagen möchte ich uns darauf hinweisen, uns sozusagen wieder zurückbringen zu den Anfängen. Ab irgendeinem Punkt in seinem Leben hat der Siddhartha Gautama, den wir dann später Buddha genannt haben, eine tiefe Sehnsucht in sich empfunden, aus diesem Geist, der das Karma produziert, aus diesem Geist, der das Dukkha, das Unwohlsein, die Ungeduld und Ähnliches produziert, herauszukommen in einen völlig anderen großen Geist. Es war eine tiefe Sehnsucht. Denn er hatte keine Vorbilder. Er hatte niemanden, von dem er wusste, der kann mir jetzt eine Antwort geben. Aber er hat es versucht. Und er ist zu Meistern in seiner Zeit gegangen. Hat gelernt, davon habe ich eben gerade gesprochen. Hat Übungen mitbekommen, Anweisungen. Und hat immer wieder festgestellt, das ist es nicht. Das ist wirklich nicht das, was meine Sehnsucht erfüllt. Das ist nicht das, was mich dorthin bringt, was ich Freiheit nennen kann. Und er hat dann nach vielen Jahren das alles fallen gelassen grundsätzlich fallen gelassen. Sich ganz still hingesetzt, wie wir sagen, unter dem Bodhibaum. Und sich tief sozusagen mit der Essenz seines Geistes verbunden. Und hat dann diesen großen Geist berührt und erlebt. Er hat ihn Nirvana genannt. Der Geist, in dem alles erloschen ist, was er vorher kannte. Gier und Hass und Verblendung und ähnliches mehr. Für mich ist jetzt in dieser Zeit wichtig, uns daran zu erinnern, das alles hat auch beim Buddha mit einer Sehnsucht begonnen. Einem, das ist mir wichtig. Er hat nicht gesagt, das möchte ich erreichen, denn er kannte es nicht. Er konnte nicht nachschlagen, es gab keine Bücher. Es gab auch niemanden, wo er hingehen konnte. Und trotzdem war er von innen her sozusagen geführt. Das ist mir wichtig, dass wir uns daran wieder erinnern. Sehr oft kommt mir in diesem Zusammenhang ein Spruch, den viele von euch kennen. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und heute stehe ich an dieser Stelle für mich und auch natürlich für diejenigen, die ich nun seit vielen Jahren begleite. Wie kann ich uns allen wieder diese Sehnsucht deutlich machen? Schiffe bauen können wir. Da sind wir groß drin. Vor allen Dingen wir westliche Menschen verschwinden regelrecht im Tun. Wir sind Macher, Tuer, Gestalter. Gehorsame Jünger des Ausspruchs, machet euch die Erde untertan. Und es gibt eine Vorstellung, dass wir so, wie wir heute sind, wie wir uns verhalten, deswegen sind, weil der Mensch im Gegensatz zu unseren anderen Vorfahren, Orang-Utans und so weiter, begonnen haben mit einer technischen Intelligenz. Und wir können das an uns immer wieder beobachten. Wir verschwinden in unserem Besetztsein, in unserem Erfolg haben, in unserem Machen, sind begeistert davon, wieder etwas hinzukriegen. Helga wird es immer sehr unwohl zumute, wenn ich sage, das kriegen wir aber wieder in den Griff. Aber das ist das. Und damit blockieren wir unsere Sehnsucht. Ich kenne so viele Menschen, die einfach dann, wenn sie das erledigt haben, was sie ja eigentlich machen sollten oder wollten, dann nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Denn das ganze Denken und Handeln in dieser Welt zu sein ist tun, machen. Und wenn wir dann sagen, okay, heute Abend gehen wir in das Sendo und sitzen, wird das auch zum Tun. Erfolg. Jetzt kann ich aber toll sitzen. Jetzt halte ich es 25 Minuten durch. Und dann hatte ich hinterher das tolle Erlebnis. Und wenn das nicht stattfindet, ja, dann gehen wir etwas deprimiert heraus und nehmen uns vor, das nächste Mal besser zu sein. Ich hoffe, das kommt an. Und wir holen uns alle dort ab. Und das ist das, wo ich uns sage, wenn wir von etwas Neuem sprechen, wenn wir sozusagen das neue Jahr uns vorstellen, dann ist es nicht eine neue Tätigkeit, nicht irgendwo besser zu sein, nicht größer oder sonst was zu sein. Wir werden es weiter tun, in gewisser Weise. Das ist alles nicht der Punkt. Aber irgendwo nicht vergessen, darum geht es nicht. So sind wir als Menschen abhängig geworden von all denen, die uns zeigen, wie es geht. Und das tun wir im Spirituellen auch. Ein anderer Spruch, den ich auch sehr oft vorlese und der uns so ein bisschen dorthin führt, wo ich uns jetzt hinführen möchte, heißt: Wir sind keine menschlichen Wesen. Das heißt, menschlich in dem Sinne, die konditionierten, vom Überlebensmodus gejagten, die das Dukkha produzieren und das, wie die Welt heute so aussieht. Wir sind also keine menschlichen Wesen, die das Spirituelle erfahren, wovon ich eben gerade gesprochen habe, einen großen Geist, der eben alles das, was uns als menschliche Wesen beschäftigt, nicht hat. Wir sind spirituelle Wesen, die das Menschliche erfahren. Das ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir die Sichtweise ändern müssen, dass wir unseren Ausgangspunkt ändern müssen. Wir sind grundsätzlich, und das sagen vor allen Dingen unsere buddhistischen spirituellen Vorfahren, wir sind grundsätzlich erleuchtet, in Anführungszeichen. Wir haben grundsätzlich die Buddha-Natur. Wir sind grundsätzlich von innen her mit Verstehen und Mitgefühl begabt, sozusagen. Aber eben nicht immer. In unserer Ausführung eben nicht immer. Und dann haben wir diese menschlichen Erfahrungen. Bitte schön, das ist nicht das, was so oft darunter verstanden wird. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein oder sowas. Sondern ich meine, mit diesem Menschlichen ist das normale Bewusstsein. Und wir erleben uns sehr, sehr oft nur darin. Und haben deswegen den Eindruck, dass das eigentlich das Richtige und Wichtige ist. Und dass wir halt eben zufällig mal, vorausgesetzt wir sitzen lange genug auf dem Kissen, eine andere Erfahrung haben. Nein, das ist nicht meine Sichtweise und ist nicht die Sichtweise vieler meiner spirituellen Vorfahren. Und so möchte ich in den nächsten Tagen mit euch zusammen anschauen, wie behindern wir unsere Sehnsucht? Wie behindern wir den großen Geist? Wir können ihn nicht lernen. Wir können ihn lediglich behindern. Wir schieben sozusagen die Wolken vor die Sonne. Was ist das? Was tun wir da? Das ist das Entscheidende. Und wir werden feststellen, es ist unglaublich einfach. Es ist gar nichts Kompliziertes. Nur wir müssen ganz, ganz tief hinschauen und verstehen und tief fühlen, dass unsere Sichtweise mit diesem Leben nicht dem Leben entspricht. Dass wir dem Leben gegenüber, unserem Leben gegenüber, mit einem Geist stehen, der grundsätzlich sagt, mein Wille geschehe. Wir sind also nicht mit dem Leben verbunden, sondern wir sind damit verbunden, wie wir uns das vorstellen, wie wir das haben wollen und ähnliches mehr. Als der Buddha sich damit beschäftigt hat, dass er das für andere ausdrücken kann, dass wir alle verstehen, was er erlebt hat, hat er gesagt, dass die Ursache für das, was wir Dukkha nennen, die Ursache für den Geist, aus dem heraus wir Leid erzeugen, ist, und er hat es genannt, Tanha. Buddha hat nie gesagt, und ich sage es immer wieder deutlich, hat nie gesagt, das, was ich lehre, ist das Beenden des Leidens. Das hat er nie gesagt. Er hat sogar Dukkha mit Dukkha nicht Leiden gemeint, sondern einen Geist, den wir gut den ganzen Tag durch kennen. Irritation, Unruhe, Unsicherheit, Unzufriedenheit und ähnliches mehr. Und er hat immer nur gesagt, okay, das produziert dieser Geist. Aber es gibt auch einen Grund dafür. Und wenn wir diesen Grund gut verstehen und ihn wirklich als Ursache für Dukkha erfahren und realisieren, würden wir ihn doch wahrscheinlich fallen lassen. So meint er das. Und Tanha heißt haben wollen, Gier, Wünsche, Vorstellungen, Ich. Und so müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist die Frage seit eben Buddhas Zeiten, wie können wir dieses Tanha, dieser Geist, der geführt ist von Wünschen, von Englisch heißt es Craving, Gieren sozusagen. Ja. Wie können wir das auflösen? Wie können wir sehen, dass es in unserem Geist ist und dass wir dadurch den Zugang zu unserem Leben verdunkeln und uns daran hindern, mit dem Leben in Kontakt zu sein? Sondern dann, wenn wir mit dem Leben in Kontakt sind, ist es durch diese Tanha-Brille, passt das mir auch und ist das auch so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe uns am Anfang darauf hingewiesen, dass wir ganz sicherlich in irgendeiner bestimmten oder unbestimmten Form mit dem Dharma verbunden sind. Aber es ist eigentlich für mich das sogenannte weltliche Dharma. Ein Training darin, bewusster zu sein, wacher zu sein, präsenter zu sein, liebevoller zu sein. Und ich mache jetzt für heute deutlich, das ist gut so. Noch einmal, ja. Das ist auch das, was uns so verbindet als Gruppe. Denn auch Gruppe ist ein Sozialphänomen. Das alles ist gut und wichtig. Aber es löscht nicht Tanha. Das muss uns deutlich sein. Dieses Tanha, dieser tief eingebaute Wunsch, den ich mitbringe, dem Leben gegenüber, ist zum Teil nicht zu sehen. Es wird uns auch nicht deutlich gemacht, dass es vielleicht ganz geschickt wäre, das sein zu lassen. Und wir müssen für uns herausbekommen, wie können wir das machen? Das ist unsere Aufgabe. Ich bin heute noch mal über ein Buch gestolpert, das ich, weiß nicht, vor vielen Jahren gelesen habe, von Richter, einem Psychologen, der heißt, der Gotteskomplex. Das ist, was wir machen. Wir wissen es besser. Wir sind die großen Gestalter. Wir kriegen hin, dass eines Tages alle Not und alle Unsicherheit verschwindet, aber mit unseren Mitteln. Und genau an der Stelle sage ich, dann setzt sich das alte Jahr sozusagen im geklonten Zustand in das neue fort. Und oft genug oder meistens ist es ja auch so. Menschen nehmen sich zwar vor, irgendetwas zu ändern, aber eben auf der gleichen Ebene Einstein würde gesagt haben, die Probleme, die wir lösen wollen, können wir nicht mit dem Geist lösen, der die Probleme erschaffen hat. Ich möchte uns anregen, dass wir auch zusammenschauen, wie können wir dieses Tanha, diese Wünsche, die Ich-Haftigkeit, den Gotteskomplex und wie das alles heißt, auflösen. Grundsätzlich auflösen. Und damit zum Leben zu kommen. Zu unserem Leben. Zum Leben überhaupt. Denn das Leben ist ein großes Geschenk. Wenn ich, wie ich das seit vielen Jahren mache, morgens in meinem Wohnzimmer sitze und herausschaue auf die Natur vor dem Sonnenaufgang. Und ich habe jetzt keinerlei Gedanken, wie es sein sollte, ob es nun hoffentlich gibt es nachher einen schönen roten Sonnenaufgang und was auch immer, wenn ich da einfach sitze und da bin mit diesem Leben in dieser einfachen Form, dann ist alles ein Wunder, ein großes Geschenk. Und es gibt keine Diskussion darüber, dass ich den Winter nicht mag, aber dafür den Sommer. Alles, wenn ich es so betrachte, hat seine Schönheit und ist in sich selbst ein Wunder. Und in gewisser Weise gilt das auch für den anderen Menschen, wenn ich eben nichts da erwarte, sondern hinschaue, da bin, wach bin. Und wenn der andere das auch so ist, dann ist, wie es bei uns heißt, dann ist wahre Kommunikation. Lasst uns also heute still sein. Einfach hineinfühlen. Wie war das im letzten Jahr? Habe ich mich treiben lassen? Habe ich mich von alledem, was da ist, in Angst und Panik versetzen lassen? Habe ich auch danach gehandelt? Dann war ich und bin ich gut im normalen Bewusstsein. Oder habe ich Momente erlebt der Stabilität? Dort, wo meine Werte im Vordergrund gestanden haben, wo ich anderen gegenüber mit Verständnis und liebevoll gesprochen und gehandelt habe. Dann, wenn wir von dem berührt sind, dann können wir das auch verstärken, weil es in uns als Wunsch auftaucht. Es ist eine sehr, sehr falsche Behauptung, dass der Buddha gesagt hat, man dürfte nicht wünschen. Er hat gesagt, das sollte kein Tanha sein. Aber hat sehr deutlich gesagt in einer Sutra, wo er so gefragt wurde, gesagt, er hat nicht gesagt, um Gottes Willen. Er hat gesagt, natürlich müsst ihr wünschen, aus diesem Geist herauszukommen. Das geht nicht von selbst. Wie habe ich die Tage von Einstein wieder so einen tollen Spruch gelesen? Es ist der reinste Wahnsinn, sich nicht zu verändern und hoffen, dass alles anders wird. So ungefähr. Und da sitzen wir so oft. Ja. Und schon wird wieder missverstanden. Ja, man soll doch nichts tun und doch. Aber dieses Tun ist nicht das Tun, von dem ich vorhin gesprochen habe. Nicht schon wieder eine neue Technik, nicht schon wieder ein neues Dharma-Tor, nicht schon wieder eine neue Gruppensitzung, sondern still werden und sich tief damit zu verbinden. Ist diese Sehnsucht in mir? Und wenn diese Sehnsucht stark genug ist, dann ist es für mich ein leichtes, das Tama, das Tanha fallen zu lassen. So wünsche ich uns also jetzt einen, wie man so schön sagt, stillen Übergang Und ich weiß, wenn wir uns im nächsten Jahr, so sagt man, wiedersehen, dann wisst ihr jetzt schon, dass ich einen neuen Weg gehe. Einen Weg, in dem ich versuche, mit euch das Tanha aufzulösen oder andersrum gesagt, mit dem Leben wirklich in Verbindung zu sein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Jahr.